Eine andere Dankpredigt.
Ach so, okay. Aber das war ja schon
Anfang. Das war schon, ja.
Anfang Oktober. Ja, und wir machen erst nächste Woche Ende Oktober. Ist okay. Genau, mit dem Du bist schon richtig.
Ja, also. Ist also heute Predigt schon über Erntedank.
Ja.
Früher hieß es noch Erntefest, heute heißt es wieder Erntedankfest.
Ja.
Und Springer sind Lebenshilfe, die feiern auch Erntedankfest jetzt. Ja. Der Frank Ziegel und so weiter, der war in den letzten Jahren immer dort, auch hat dort eine Andacht gehalten. Ich weiß, in diesem Jahr war da nichts wegen Corona. Ja, Dank gilt natürlich all denen, die damit zu tun haben, dass wir etwas zu essen auf dem Tisch haben. Bauern, Gärtner und auch alle, die das weiterverarbeiten, Bäcker und Fleischer und Köche und so weiter. Mit dem Zug habe ich da, ich komme aus Sachsen, einen Witz erzählt. Und zwar, das sind Rekruten, sind einberufen und dann fragt der Spieß jeden Einzelnen, was er für einen Beruf ist. Sagt ein, bin Theologe. Er sagt, was machen Sie da? Eine Predigen, da kommen aus Sachsen. Da können Sie gleich sagen, dass Sie Bäcker sind. Ja, unser Dank gilt vor allem Gott, der Sonnenschein und Regen schenkt. Wir haben da die Zusage von ihm. Nach der Sintflut durch den Regenbogen hat Gott ja gesagt, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich habe 7 Bilder aus der Bibel. Das erste Bild ist das Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir im Vater unser. Wir dürfen dem Vater im Himmel um alles bitten, um all die Dinge, die wir auch persönlich brauchen, die materiellen Dinge. Ich habe eine ganz alte Erinnerung, das ist wahrscheinlich die erste, an die ich mich noch erinnern kann in meinem Leben. Ich war vielleicht so 3 Jahre alt. Mein Großvater ist mit mir spazieren gegangen, hatte mich auf dem Arm, meine Schwester ging nebenher. Und da war eine Villa, dort wohnten Russen drin, russische Offiziere. Und da kommt ein Offizier aus der Villa raus und nimmt mich dem Großvater weg und mit rein ins Haus. Und meine Schwester, die schreit da und also, du kannst den Jungen doch nicht da weggeben. Und mein Großvater war ganz ruhig und gelassen, wurde mir gesagt. Und dann hat er, kann ich mich erinnern, hat der russische Offizier mich mit reingenommen in eine Küche, da war ein Schrank, den macht er auf und dann drückte er mir ein halbes Brot in die Hand und brachte mich wieder raus zum Großvater. In Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, was ihr braucht. Also wir müssen keine langen Gebete machen. Wir dürfen einfach sagen, Herr, das möchte ich gerade, das brauche ich jetzt, das liegt mir am Herzen. Und wenn das dein Wille ist, dann kannst du mir das schenken. Brot steht aber auch für das geistliche Leben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. An der Stelle heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch Gottes Mund geht. Brot des Lebens. Jesus will unseren Lebenshunger stillen. Wir haben es ja mit Menschen zu tun, die eine Sucht haben. Und Sucht ist ja auch Sehnsucht. Sehnsucht nach Erfüllung. Nach einem erfüllten Leben. Ja, Jesus will unseren Lebenshunger stillen. Und er macht uns wirklich satt. Aber wir müssen immer wieder neu an seinen Tisch treten. Wir feiern heute Abend mal miteinander. Aber auch die persönliche Andacht, da treten wir vor Jesus, vor sein Angesicht, damit er uns erfüllen kann. Die Kraft für den Glauben bekommen wir, wenn wir, wie Maria, wie es da heißt, in der Bibel still, vor seinen Füßen sitzen. Da ist ein Mann, der ist taub. und also hört also nichts und geht doch jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und irgendwann fragen ihn dann die anderen, sagen, was machen ihn, oder wollen ihm deutlich machen, möchten gerne wissen, warum er eigentlich in den Gottesdienst geht, und sie fuchteln dann mit den Händen und er auch. Und dann irgendwann sagt er, wegen des Segens. Also wenn ich im Gottesdienst bin, so drückt er sich aus, dann empfange ich Segen, weil Gott gegenwärtig ist. Ja, wo zwei oder drei sich versammeln unter Gottes Wort, da ist Jesus gegenwärtig. Dort werden Menschen gesegnet. Oder Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Durst ist ja noch viel schlimmer als Hunger. Kennt ihr das Wort? Durst ist schlimmer als Heimweh. Genau. 40 Tage ohne Speise, das hat ja Jesus ausgehalten. Und ich kenne auch andere Menschen, die haben das also gemacht und haben es ausgehalten. Aber ohne Wasser hält man es, glaube ich, nur 3 Tage aus und nicht viel länger. Psalm 87, Vers 7 heißt es, alle meine Quellen sind in dir. Das müssen wir uns immer wieder sagen, alle meine Quellen sind in dir. Und wir müssen immer wieder neu an diese Quelle uns anschließen, jeden Tag neu. Wir waren gestern im Gottesdienst von den Adventgemeinden der Altmark, die waren bei Vineyards versammelt da. Da war ein Bekannter von mir, mit dem war ich auf dem Predigerseminar. Wir waren auch zusammen in einem Zimmer mal, der hat da gepredigt. Und ich habe mich gefreut, also so eine gute Predigt, also hat Jesus vor Augen gemalt und gesagt, also es geht nur um Jesus in unserem Leben da, in der ganzen Bibel. Er hat uns dann so einen Zettel mitgegeben, und zwar im Johannesevangelium gibt es 40 oder was sogar 50 Ausdrücke für Jesus. Ja, was Jesus uns ist, was er uns bedeutet. Ich bin die Auferstehung und das Leben und vieles andere mehr. Ihr kennt alle die Geschichte von der Frau, die am Jakobsbrunnen ist, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, schickt die Jünger weg und er bittet die Frau dann um Wasser. Und sie kommt dann ins Gespräch und dann sagt ihr Jesus, ich kann dir ein Wasser geben, das dich nicht wieder durstig macht. Er hat auch die Not dieser Frau erkannt, die viele Männer hatte, aber eigentlich nicht glücklich geworden ist, nicht zur Ruhe gekommen ist, keinen Frieden gefunden hat. Und die das dann begriffen hat, wer Jesus ist und was er ihr geben will. Oder Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber die Erde getan wird, die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Jesus nachfolgen heißt, dass ich hineingenommen werde in einen Sterbeprozess. Das möchte Jesus uns mit dem Wort sagen. Jesus nachfolgen heißt sterben, dem Ich absterben. Bei Petrus wird uns das bewusst. Petrus, der so sehr von sich eingenommen war und wahrscheinlich dachte, er ist der Größte unter den Jüngern und Jesus auch gesagt hat, also auf mich kannst du dich immer verlassen. Er hat ihm sogar gute Ratschläge gegeben, Jesus. Und dann kam die Stunde, wo er zerbrochen ist, wo er gestorben ist, sein Ich gestorben ist. Und als er dann später wieder mit Jesus zusammen ist, da kann er nur kleinlaut bekennen, Jesus, du weißt alle Dinge. Du kennst mich ganz genau. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Darum hat er Jesus gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Aber es ist ein Sterben zum Leben. Nur was stirbt, kann auch neu zum Leben erweckt werden. In der Bergpredigt hat Jesus wieder ein Bild, wo er sagt, macht euch keine Sorgen um das tägliche Brot, um Essen und Trinken, um eure Kleidung. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel, sie sammeln nicht und doch werden sie ernährt. Oder die Lilien auf dem Felde, wie schön sind sie gekleidet. Das ist kein Wort gegen jegliche Sorglosigkeit. Wir sollen schon planen, organisieren, in weiser Voraussicht handeln. Aber Jesus sagt, es gibt eine wichtige Sorge, und das ist die Sorge um das Reich Gottes. Die Sorge, dass wir in der Beziehung mit Jesus bleiben, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir bei ihm bleiben. Ein weiteres Bild ist der Weinstock und die Reben. Wir haben ja bei uns unserer Terrasse einen Weinstock, der hat bisher viele Reben getragen. Und da haben wir eine ganze Menge ernten können und auch verteilt. Und die waren auch sehr schön süß. Ja, aber die Reben, die konnten eben auch nur geerntet werden, weil sie am Weinstock waren, weil sie dran geblieben sind. Bleiben ja normalerweise dran. Aber eine Rebe außerhalb vom Weinstock, die verdorrt, die bringt keine Frucht. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich kann ohne Jesus eine ganze Menge tun. Und in der Zeitung steht auch viel von Leuten, die tolle Sachen vollbracht haben, große Aufgaben erfüllt haben. Und jetzt gab es ja wieder die sind erst bekannt gegeben worden, die Nobelpreisträger, die also tolle Sachen da auch erfunden, entdeckt haben. Aber es gibt Dinge, die kann ich ohne Jesus nicht tun. Zum Beispiel einem Freund oder Bruder vergeben. Es ist viel schlimmer, wenn mich ein Bruder verletzt, als wenn mich ein Feind verletzt. Und einem Bruder, einer Schwester zu vergeben, die mich verletzt hat, kann ich nur mit Jesus. Und einen Feind lieben, wie Jesus sagt, liebet eure Feinde, kann ich auch nur mit Jesus. Sonst gelingt mir das nicht. Und Leiden anzunehmen, ohne zu verbittern, das gelingt mir auch nur mit Jesus. Wir haben uns jetzt jeden Mittwoch mit Henry versammelt in seiner Wohnung, miteinander gebetet, das Abendmahl gehalten, haben ihn gesegnet und gesalbt. Und in der ersten Zeit war er noch sehr bedrückt. Aber dann haben wir gemerkt, wie er sich öffnet und wie er das annimmt, was ihm Gott jetzt auferlegt hat. Er weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber er weiß sich geborgen in Gottes Händen. Oder hoffen für einen hoffnungslosen Fall, das kann man auch mit Jesus. Wir hatten jetzt Mitgliederversammlung und da war ein Kurgast auch da, der bei uns viele Jahre war im Wilhelmshof, der viele Rückfälle hatte. Jedes Mal, wenn er nach Hause fuhr, wurde er rückfällig. Und als er dann das letzte Mal nach Hause fuhr, also er wurde dann von uns entlassen, er wurde dann auch weg, da haben wir alle gedacht, also das geht schief, der wird nicht lange durchhalten. Man weiß, wie lange er noch lebt. Und er hat durchgehalten. Ist dran geblieben, hat eine Partnerin jetzt, hat ein Auto sich gekauft und ist jetzt Mitglied in unserem Verein geworden da. Psalm 103 lesen wir, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Psalm 103 ist das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Habe ich schon mal gesagt, ich habe diesen Psalm auswendig gelernt, weil er so viel Inhalt hat, so einen tiefen Inhalt auch. Das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Das ist ein Professor, ein kluger Professor, der vielleicht auch viele Studenten gelehrt hat, und dann ist er dement geworden und kann sich an nichts mehr erinnern. Das ist ein starker Mann, der die Welt aus dem Angel heben konnte, und jetzt hat er Parkinson und ist ganz schwach. Der Mensch in seinem Leben wie Gras. Aber in diesem Psalm heißt es auch, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist die biblische Dialektik. Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras, und doch sind wir Gottes Kinder, ein wenig niedriger wie Engel. Es ist gut, dass wir immer diese beiden Aussagen im Blick haben. Einmal, wer bin ich schon? Und auf der anderen Seite, ich bin ein Gotteskind, von Gott geliebt. Ich denke, das macht uns dankbar. Und das ist auch das Wesen der Demut, das beides im Blick zu haben. Paulus hat das gehabt. Er hat von sich gesagt, ich bin der Größte, hat das anders ausgedrückt, der vornehmste Sünder. Ich bin der größte Sünder. Aber er sagt an einer anderen Stelle, hinfort ist mir beigelegt die Krone des Lebens. Der größte Sünder, aber gekrönt mit der Krone des Lebens. Matthias Claudius hat es in seinem Lied so gesagt, der Mund ist aufgegangen, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und ein letztes Bild aus der Bibel, da heißt es, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ist ja eigentlich selbstverständlich, also wenn ich Tomatenpflanzen habe, kann ich dort keine Kartoffeln ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und doch wundern sich Menschen oft über die Ernteergebnisse ihres Lebens, was daraus gekommen ist. Womit haben wir das verdient, sagen Eltern. Wir haben unsere Kinder gut erzogen. Dagmar hat eine Freundin, der sie jetzt nach langen Jahren wieder Kontakt hatte. Die hatten einen Sohn, der drogenabhängig war. Und sie haben alles getan, ihn immer wieder, auch wenn er ins Gefängnis musste, dann alles bezahlt, damit er nicht ins Gefängnis musste. Und der Sohn zeigt keinen Dank, ist frei, hat die Verbindung abgebrochen zu seiner Mutter. Der Vater ist schon tot. Ja, und sie fragte natürlich, womit habe ich das verdient? Wir haben doch alles gemacht für unseren Sohn. Oder jemand sagt, ich habe das Beste gegeben in meinen Betrieb und dann wird mir hier das so heimgezahlt. Ja. Keine Beförderung. Jesus sagt, da werden einmal Menschen vor ihm stehen und sagen, also Jesus, in deinem Namen haben wir tolle Sachen gemacht, Kranke geheilt. Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen. Es geht nicht um Erfolge. Viele kennen sicher den Witz von dem Pfarrer, der in den Himmel kommt und kriegt ein schönes Haus dort. Und dann guckt er zum Fenster raus und sieht ein noch schöneres Haus. Und dann meint er, dort wohnt sicher unser Bischof. Nein, sagt Petrus, dort wohnt der Busfahrer aus deinem Ort. Und das kann er gar nicht begreifen. Sagt, ich habe gepredigt jeden Sonntag und bin Leuten nachgegangen. Ja, sagt Petrus, manchmal hast du auch zu lange gepredigt, sind welche eingeschlafen. Aber der Busfahrer, wenn der gefahren ist, haben die Leute das Beten gelernt. Wer auf sein Fleisch sät, sagt Jesus, der wird das Verderben ernten. Fleisch sind Werke, Leistungen, damit können wir vor Gott nicht bestehen. Aber wer auf den Geist sät, der wird das ewige Leben ernten. Das heißt, wer sich auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade verlässt. Das wichtigste Wort vom Erntedankfest ist das in der Mitte. Der Dank, das Danken. Wer Dank sät, der wird immer gute Ernteergebnisse haben. In der Bibel heißt es, saget Gott Dank, alle Zeit für alles. Und das ist großartig. Also ich mache das jeden Tag und ich habe gemerkt, das baut auf, wenn man anfängt, Gott zu danken. Da gibt es eine ganze Menge in unserem Leben. Wir können viel klagen natürlich, aber wenn wir nachgeben, von Kindheit an für die Eltern, für die Geschwister, für die Menschen, die uns nahe standen oder nahe stehen, die uns auf den Weg zu Jesus gebracht haben, für die Menschen, die uns jetzt begleiten, danken auch für die Menschen, die uns im Magen gelegen haben, die uns schwer gemacht haben, weil die uns geholfen haben, im Glauben zu wachsen. Sag Gott Dank alle Zeit für alles. Das ist eine lohnende Saat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, durch Jesus kommen wir zu dir. Wir danken dir, dass du unser Vater bist, dass du uns zugesagt hast, dass du uns versorgst, Leib, Seele und Geist. Du hast alle Gaben bereit, die wir brauchen. Wir dürfen dich bitten, jeden Tag neu. Und du willst uns beschenken aus deiner Fülle. Wir danken dir für alles, was auch in unserem Land gewachsen ist in diesem Jahr. Trotzdem, dass die Witterung nicht so gut war, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, sondern wir dürfen alle unsere Sorgen bei dir abgeben, auf dich werfen. Denn du sorgst für uns. Danke für diesen Sonntag. Segne uns auch diese Zeit heute noch, die wir miteinander haben. Geh du mit uns in diese neue Woche. Sei du unser Begleiter, unser Beschützer, unser Freund und Helfer. Wir danken dir. Amen.
Wir laden ein zum Abendessen.